Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja, am 1. August erschien die Amazon Prime Doku Jizzes Licht und Schatten. Und das ist so die erste Doku, wo man wirklich seine Familie in der Öffentlichkeit sieht, seine Frau, seine drei Kinder. Die Doku begleitet ihn so zwischen Tour, Studio, Familie, aber es geht vor allem auch, wie der Titel schon sagt, Licht und Schatten, eben so um den Kampf mit seinen Dämonen. Und wir wollten eigentlich die ganze Zeit schon darüber berichten, aber dann sind uns so ein paar dringende Themen, irgendwie dieses ganze 18 Karat, Mois, Tralala und sowas, irgendwie dazwischen gekommen. Wir hatten diese Ami-Rap-Feature-Folge und irgendwie ist so die Idee zu der Jizzes-Doku fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis Jizzes jetzt diese Woche selbst ein internationales Feature released hatte, und zwar mit Baby Gang, dazu gleich mehr. Und da dachten wir uns, okay, das ist jetzt das Zeichen, jetzt kommt die Folge. Und vielleicht kurz zur Frage, warum die heutige Folge so spannend und relevant ist. Vielleicht erstmal in der Doku, die jetzt rauskam, erfahren wir viele neue und interessante Fakten und erleben auch neue Facetten von Jizzes. Und hier werden wir für euch mal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen und sprechen natürlich auch über unsere persönlichen Highlights und was wir noch nicht wussten. Aber, und das ist der zweite Punkt, es gibt auch sehr lautstarke Kritik zu der Doku. Denn beispielsweise 2019 erhob die Frau von Jizzes, die damals auch seine Freundin war, Lisa, große Vorwürfe vom Fremdgehen, häuslicher Gewalt und so weiter gegen Jizzes. Damals sind Aussagen gefallen wie, weil er nicht wollte, dass ich das öffentlich mache, knallt er mir eine und schleift mich an den Haaren durchs Haus, von Lisa. Und solche heftigen Themen werden in der Doku jetzt gar nicht aufgegriffen. Das ist nicht nur uns aufgefallen, sondern auch anderen Medien wie beispielsweise dem Stern. Und wir werden für euch diese Kritik mal ein bisschen zusammenfassen und auch gucken, was denn genau damals vorgefallen ist. Der dritte Punkt ist ein Thema, was auf jeden Fall in der Doku aufgegriffen wird. Und zwar sind es Jizzes Anzeigen, Straftaten, Haftstrafen und so weiter. Und hier werden wir euch mal eine vollständige Übersicht geben, was denn der gute Herr Christopher Jonas Klaus, wie er bürgerlich heißt, alles so angestellt hat, weil die Doku gibt hier vielleicht sogar ungewollt auch einige neue Erkenntnisse zu Themen wie Drogenkonsum, exzessiven Feiern und so. Also, es wird intensiv, schnallt euch an und nach nur einem kurzen Spot geht's direkt los. Viel Spaß!
Werbung. Yes, wir haben euch ja neulich schon mal von den 9 Mile Ready-to-Drink-Dosen erzählt, also fertig gemixte Drinks in der Dose, die ihr einfach so mit in den Park, auf Festivals oder auf den Weg zur Party oder den Club mitnehmen könnt. Da gibt es ja einmal die Sorte Pornstar Martini und dann auch die Sorte Pink Rush, also 9 Mile Wodka mit pinker Grapefruit. Und jetzt haben einige von euch gesagt, dass es die nicht im Supermarkt eures Vertrauens gibt und deshalb möchten wir euch den 93 Shop vorstellen, wo ihr die auf jeden Fall immer bestellen könnt.
Genau, ihr wisst ja vermutlich, dass 9 Mile und Effect, aber auch zum Beispiel sowas wie Salitos zur gleichen Firma gehören, und zwar MBG. Und der 93 Shop ist der offizielle Shop, wo ihr direkt vom Hersteller kaufen könnt. Da gibt es natürlich alle Drinks, wie zum Beispiel 9 Mile, also alle Flaschengrößen von 0,7 Liter bis 9 Liter. Das habe ich noch nie in meinem Leben überhaupt in Real Life gesehen. Aber es gibt auch richtig coole Lifestyle-Produkte, wie zum Beispiel einen schwarzen 9 Mile Basketball. Ich finde, sowas sind auch immer ziemlich gute Geschenke, weil es natürlich auf jeder Party gut ankommt. Aber darüber hinaus finde ich im 93 Shop auch immer richtig gute Angebote, weil die so Bundles anbieten. Das bedeutet, was ihr jetzt zu tun habt, checkt alle mal den Link ab in unseren Shownotes. Da kommt ihr direkt zum 93 Shop und könnt euch ja da mal einfach ein bisschen umschauen, was ihr so an coolen Drinks und Merch für eure nächste Party findet. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende. Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Und wir haben eine Special-Folge zu Jizzes, der im Moment ja sehr viel Output hat in jeglicher Hinsicht. Vor kurzem kam noch sein Album Scherbenhaus raus, das auf Platz 1 gechartet ist. Dann vor einem Monat die Doku Licht und Schatten auf Amazon und jetzt sein vielleicht größtes Feature jemals, und zwar mit dem italienisch-marokkanischen Rapper Baby Gang, der gerade absolut gehypt ist. Und ich glaube auch nicht nur in Italien, sondern auch darüber hinaus einfach vielen ein Begriff ist und die Musik viel gehört wird, auch im spanischen Raum, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe. Und wir wollen heute besonders über diese letzten beiden Punkte sprechen. Also klarer Themenfokus ist natürlich unsere Review zur Amazon Prime Doku, die von der Presse ordentlich kritisiert wurde, und aber eben auch das Feature mit Baby Gang, was jetzt gerade am Freitag rausgekommen ist. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch mal direkt rein. Also Jizzes und Baby Gang haben den Track District veröffentlicht. Und vielleicht mal so zur Abholung, wer ist überhaupt Baby Gang, dass man sich da sowas vorstellen kann. Also ich habe ja schon gesagt, ne, ein italienischer Rapper, der besonders eben in Mailand unterwegs ist, aber gar nicht direkt aus Mailand kommt, sondern eigentlich aufgewachsen ist in der Stadt Lecco, die am Comersee liegt. Und ich habe da auch einen Bericht gesehen, dass vor wenigen Jahren Baby Gang ein, ja, sozusagen das, was bei uns Manuelsen verteilt mit NRW-Verbot, hat Baby Gang in Lecco vom Polizeipräsidenten bekommen. Und zwar hat er nämlich einen Song veröffentlicht, der heißt Lecco City, und wurde dann dort eben auch gedreht. Und dieses Video hatte eben sehr viel Gewalt und alles Mögliche halt drin, und Baby Gang steht eben auch sehr dafür, sage ich mal. Und dann hat der Polizeipräsident entschieden, dass Baby Gang nicht mehr in seine Heimatstadt darf und dann einen Reisebefehl gegen Baby Gang unterzeichnet hat.
So. Krass, das ist sowas. Und
das ist auch sehr kurios einfach. Und Baby Gang hat auf jeden Fall auch immer sehr viel mit dem Gesetz Probleme. Da sprechen wir auch gleich noch drüber, wenn es auch um die Entstehung des Songs geht. Aber ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mal reinhören in District, ein Song von Jizzes feat. Baby Gang. Und veröffentlicht auf dem Jizzes YouTube-Channel. Warzone. A Milano è Warzone, la paga il doppio e cara cara, fai bene stare, impara para, gli sparo o mi spara, spara a me il culo che me lo para. Die Farbe von meinem Wagen ist so giftig, es wird abends und wir fahren durch den District, wenn du's voll Graffiti, unser Panorama, Spuren auf der Straße, dann dich an.
Yes, Jizzes und Baby Gang, District, wildes Ding, auf jeden Fall ganz ungewohnter Style. Ich bin gedanklich immer noch, was du eben gesagt hast, dass der Verbot für seine Stadt bekommen hat. Ich komme gar nicht darauf klar irgendwie. Ey, viel zu wild. Aber ich habe gerade so Lecco gegoogelt. Dieser Ort sieht halt einfach aus wie das schönste Paradies überhaupt. Also so wunderschön. Ja, ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass der Bürgermeister da abgefuckt ist, wenn dann jemand mit so einer Reichweite so ein ganz anderes Bild von dieser Stadt plötzlich zeichnet. Aber krass, dass der so Lecco-Verbot bekommen hat. Ich komme gar nicht so klar.
Ja, ich war auch mal in der Stadt. Und es ist halt auch, Comersee ist doch auch mal, also das ist ja so bekannt einfach als so eine sehr krasse Location auch für Leute, die Geld haben, da Urlaub zu machen. Und deswegen hat mich das auch irgendwie gewundert. Aber ich glaube auch, dass dann so relativ schnell dieser Switch kommt, dass man halt so dieses so, okay, Mailand ist eine Stunde entfernt, und das kommt auch ein bisschen cooler, glaube ich, für die eigene Vita, wenn man dann so halt so in Mailand ist. Und dann dort wurde jetzt auch das Video gedreht. Also Jizzes ist hier zum Beispiel mit Pascal Kerouche, der eben auch das Ganze aufgenommen hat, ist er nach Mailand geflogen. Und die haben dann dort im Barrio von Baby Gang das Ganze dann gedreht.
Krass. Ja, die 187er sind gerade viel in Italien unterwegs. Bones und Alex waren ja auch da, um ihre neue EP aufzunehmen. Und was halt auch krass ist, also Baby Gang, für die, die ihn jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, er ist eigentlich noch krimineller als Jizzes, kann man sagen. Der hat echt richtig viele Haftstrafen abbekommen. Er hat einmal, wurde er zu 4 Jahren und 10 Monaten wegen verschiedenen Raubüberfällen verurteilt und dann nochmal zu 5 Jahren und 2 Monaten wegen einer Schießerei in Mailand, also insgesamt über 10 Jahre Haft für verschiedene Delikte. Komplett crazy. Mit dabei war auch sein irgendwie Rap-Kumpel Simba LaRue. Aber jetzt 2024 gab es dann nochmal so eine Berufung, wo viele Sachen dann gelockert wurden, er teilweise freigesprochen wurde, aber natürlich trotzdem irgendwie einige heftige Sachen so auf dem Kerbholz, der Junge.
Ja, und dafür, dass der erst 23 ist, ne? Mhm. Also Jizzes hat so ein bisschen dieses Feature thematisiert in seinem Podcast Kämpfer und König, wo er ja mit Christian Eckerlin dann auch ist, und dort hat er ein bisschen darüber gesprochen und halt auch über den Altersunterschied von so 15 Jahren, aber dass das halt trotzdem irgendwie voll fit ging, weil man halt irgendwie gleiche Sachen erlebt hat. Und da ging es dann eben auch darum, dass dieses Feature anscheinend schon länger irgendwie geplant war. Ich weiß auch nicht, ob das Feature vielleicht auch schon länger aufgenommen war an sich und dass man jetzt erst das Video gedreht hat, weil halt beide so viel Struggle mit Knast hatten. Also Jizzes war ja irgendwie vor 2 Jahren im Knast. Und Baby Gang eben auch die ganzen Sachen, was der halt immer hat und was ihm jetzt noch bevorsteht, alles, was du gerade auch aufgelistet hast. Und im Moment ist er eben auch auf Fußfessel draußen, also dass er irgendwie tagsüber sich halt außerhalb bewegen darf, aber abends immer wieder zurück ins Gefängnis muss über Nacht. Und das hat eben Jizzes da auch mit thematisiert. Und was mir bei dem Punkt dann auch eingefallen ist, ist, dass Baby Gang schon mal ein deutsches Feature hatte. Und zwar war der 2023 bei Raf Camora auf einem Song drauf. Und ich habe gesehen, dass bei dem Post hatten wir damals so gescreenshottet, wie viel monatliche Hörer Baby Gang damals hatte. Und der stand noch bei 3 Millionen irgendwas. Und heutzutage, dank dem Jizzes-Feed jetzt tatsächlich auch am Freitag, hat er jetzt die 7 Millionen geknackt. Krass. Also Baby Gang steht bei 7 Millionen monatlichen Hörern. Vor wenigen Tagen waren es noch 6,8 Millionen. Also die deutschen Hörer haben das auf jeden Fall gepusht. Und 7 Millionen ist halt krasser als jeder Deutschrapper. Ne? Luciano ist 6,9 gerade der am meisten hat. Also das ist auf jeden Fall schon ein heftiges Feature, was Jizzes da aus dem Hut gezaubert hat.
Krass. Und Raf Camora, finde ich, irgendwie findet sich auch teilweise im Song wieder. Oder der Beat ist schon sehr ungewöhnlich,
ja,
für
Jizzes. Habe ich auch irgendwie in den YouTube-Kommentaren gesehen. Also jetzt noch ein Raff-Feature darauf und das Ding wäre perfekt gewesen.
Es ist aber auch so. Irgendwie. Also ja, stimmt so. Oder was ich auch gesehen habe, zum Beispiel bei Tubo, der hat auch darauf reagiert und der meinte so, das ist doch Apache, was man da hört. Und ich finde, wenn man so ganz genau hinhört, ist es echt so ein bisschen, gibt einem so Roller-Vibes, weil so im Hintergrund dieses, ich kann es gerade nicht so nachmachen, aber so wie so ein Beat, der noch hinter dem Beat ist und diese Melodie hört sich voll an wie bei Roller. Also eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Song für Jizzes. Ich finde auch eigentlich sehr ungewöhnlich dafür, dass er jetzt dieses Feature hat mit dem, wie wir gerade schon gemerkt haben, doch recht kriminellen Baby Gang, wo irgendwie sowas, keine Ahnung, so ein härterer Beat irgendwie auch gepasst hätte. Aber live kann ich mir den halt geil vorstellen.
Also es ist ja auch krass, was man so im Part gehört hat. Also das finde ich jetzt zum Beispiel geil an diesem Feature, weil wir ja auch letzte Woche über die ganzen Ami-Features gesprochen haben. Und jetzt haben wir hier so ein internationales Feature. Und bei den Ami-Features war ja oft auch so, ey, da ist die Summe X geflossen und da wurde der Betrag gezahlt, 30.000, 40.000, 100.000 Euro oder so. Und Jizzes und Baby Gang ja jetzt auch zusammen im Video. Die Parts sind auch aufeinander ein bisschen, ne, Baby Gang spricht ja auch Deutsch in seinem Part oder dann Jump Jizzes noch mit so einem Fick dich rein oder so. Ne, also das matcht dann schon irgendwie insgesamt. Und Luciano zum Beispiel hat ja 2023 auch ein italienisches Feature rausgebracht mit Sfera e Basta. Das war auch ein ganz großes Ding, dieser Track Orange. Hat mittlerweile 40 Millionen Streams. Raf Camora mit Baby Gang hat 20 Millionen. Mal schauen, wo sich jetzt Jizzes mit Baby Gang einordnet.
Aber fühlst du, ich weiß nicht, ich finde so, also wir haben ja jetzt in der letzten Folge schon so die krassesten Deutschrap-Ami-Features rausgepickt. Und ich finde halt bei Deutschrap-Ami-Feature, zum Beispiel das, was du abgespielt hattest von Rick Ross und Flair, das ging halt echt übel ab. Oder auch diese UFO-Future-Sachen und sowas. Aber ich finde so vieles bei Deutschrap-Ami ist auch so komisch, weil so zwei Sprachen halt komisch. So entweder will ich jetzt Ami-Rap hören, dann ziehe ich mir aber auch wirklich Ami-Rap rein, oder ich will Deutschrap hören. Und ich finde bei sowas wie so Deutsch-Italienisch ist es so noch krasser. Also so, ich check schon, ja, irgendwie so, in beiden Ländern gibt es so eine Rap-Szene und sowas, aber irgendwie, ich tue mir da immer so schwer, wer ist so die Kernzielgruppe von so deutsch-italienischem Rap oder so? Also,
ja, das gibt's natürlich nicht ganz, aber ich finde, eigentlich haben die da schon ein gutes Match hinbekommen. Also ich habe mir auch nochmal Orange reingezogen von Luciano, weil ich gerade angesprochen habe mit Sfera e Basta. Fand ich auch geil. Also natürlich überwiegend auch wegen Luciano, aber zum Beispiel ja auch so Dardan oder Morat haben ja neulich was rausgebracht. Tutto Bene, das läuft bei mir rauf und runter. Also ist deutsch-spanisch, aber läuft bei mir rauf und runter. Finde ich übelst nices Match.
Ja. Ja, geil, ja. Ich dachte auch so ein bisschen, bevor wir die Doku angeschaut haben oder bevor sie rauskam, schon haben wir, glaube ich, mal so als Joke sowas gesagt wie so, oh, da muss Jesus aber aufpassen, wenn er jetzt so eine Amazon Prime-Doku macht, nicht, dass er so irgendwie in die Fußstapfen von einem Bushido tritt und so sein ganzes Gangster-Image kaputt geht. Und jetzt dachte ich schon, oh, hat er direkt einen nachgelegt, so, hier ist zwar die Doku, aber hier ist auch gleichzeitig noch hier mit dem zu 10 Jahren Haft verurteilten Babygang noch ein Song als Wiedergutmachung. So. Aber ja, okay, sprechen wir mal über die Doku, das soll ja heute auch unser Kern der Folge sein und ich hole euch erstmal so ein bisschen ab, was überhaupt passiert ist, was man in der Doku so sieht, worum geht's. Also es ist quasi eine Episode, eine Doku ist jetzt nicht für eine Serie oder sowas aufgebaut, die geht 83 Minuten, ist auf Amazon Prime bzw. Prime Video, kam am 1. August raus und es ist eben so, das erste Mal, dass Jesus wirklich in der Öffentlichkeit seine Familie zeigt, also seine Frau, seine Töchter. Man sieht Jesus in Szenen, wie man ihn normalerweise vielleicht nicht erwartet, zum Beispiel bei sich zu Hause im Wohnzimmer, beim Grillen mit Freunden, wie er mit dem Gartenschlauch sein Porsche wäscht oder auch wie er mit dem Rasenmäher über den Rasen fährt. Gibt aber auch Szenen im Studio, wie er neue Mucke aufnimmt, bei Tour und in mehreren Deep Talks. Und das Ganze wird von verschiedenen Kommentatoren, Kommentatorinnen eben begleitet, also die immer wieder, das kennt man ja von so Dokus, so eingeblendet werden und dann eben nochmal so ein Statement geben zu dem, was man gerade gesehen hat. Und das sind unter anderem also seine Frau Lisa, die häufig da zu Sachen Stellung nimmt, dann Ronny Bold, also sein Manager, der ja auch mit Raff diese gemeinsame Firma hat, die managen, keine Ahnung, Juju, Raff, Jesus eben, die 187er UFO habe ich auch gesehen und so, eine, also Ronny Bold eben kennt man eigentlich, Natascha Augustin, die ist Geschäftsführerin bei Warner Music und die hat eben so Leute wie Capi, Luciano, ich glaube auch Apache und sowas da hingeholt, groß gemacht, Jan Delay wird gezeigt, also es geht auch viel um den Song Anwa und Pascal Kerouche, Shoutout an der Stelle, der Fotograf der 187er, der das Ganze eben auch so begleitet und im Kern, die Doku heißt ja Jesus, Licht und Schatten, im Kern geht es eben um Licht, also irgendwie den Erfolg von Jesus, wie er rauskam, raus aus der Armut, berühmt wurde, jetzt wie man ihn sieht als Familienvater mit der Tochter beim Reiten, Ehemann und so weiter und eben aber auch Schatten, also diese ganzen Straftaten, wie er vor Gericht ist, das Angst vorm Knast und auch immer wieder werden so Drogen eben thematisiert, Drogenkonsum, feiern gehen und so. Ja, das mal so in a nutshell, worum es geht.
Und vielleicht auch so zum Zeitraum, damit ihr das so einordnen könnt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wann das so angefangen hat, so die Aufnahmen. Aber auf jeden Fall so war das im Jahr 2024. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist irgendwie Jesus im Urlaub mit seiner Family, hat aber auch so das Produzententeam mitgenommen, dass er so beides machen kann. Und ich glaube, da redet er dann so mit Lisa darüber, so ey, ich habe jetzt schon 4 Alben rausgebracht, die gingen so alle in die gleiche Richtung, jetzt will ich mal was Persönlicheres machen. Und ich glaube, dieses Gespräch hat vor Freitag der 13. stattgefunden, also dem Album, was letztes Jahr rauskam. Aber man sieht dann auch in der Doku eben so den Verlauf 2024, wie er dann auch eben den Song mit Choki oder so im Studio aufnimmt und das Ganze schließt dann so ab, die Dreharbeiten mit der Tour, die Jesus ja letztes Jahr gespielt hat und eben auch mit den Heihnachten-Shows, die er mit Bones in Hamburg hatte, wo dann zum Beispiel auch seine Tochter auf die Bühne mitgekommen ist. Also so Drehzeitraum war auf jeden Fall 2024, dass ihr das so einordnen könnt.
Mhm. Wie fandest du es? Was war so dein erster Eindruck von der Doku?
Also die erste Szene ist ja dieses Grillen, also das war so bei Jesus zu Hause. Ich fand es auch krass, dass da das Haus so gezeigt wurde, auch mit so Drohnenaufnahmen von oben, dass man so gesehen hat, dass es neben so einer Bahnschiene und so, fand ich irgendwie ein bisschen heftig, dass man das so präsent auch gezeigt hat, also ne, da besteht ja schon die Gefahr, dass Leute dann so checken, ah, da und da wohnt Jesus. Und das Ganze beginnt ja mit so einem Summer-Closing, ist das irgendwie spontan ein paar Freunde vorbeigekommen. Da sieht man auch das einzige Mal, dass eine andere Person aus der 187 Straßenbande da ist, nämlich Saphir ist mit am Start. Und sonst so Freunde und Family eben. Und da feiern sie, dass Jesus jetzt eben ein Jahr aus der Haft raus ist. So. Und irgendwie habe ich mich da tatsächlich so ein bisschen weggecringed, dass ich so dachte so, ah shit, ich will das gar nicht sehen. Ich will gar nicht diesen intimen Einblick irgendwie gerade haben, wie so Jesus und seine Family sind oder so. Es war jetzt keine schlimme Situation, überhaupt nicht. Aber irgendwie hat mir das halt sowas gegeben, wie als ich damals dann so die Bushido-Doku gesehen habe und so dachte so, ah, ich will das eigentlich irgendwie. Also man schaut es sich zwar trotzdem an, aber eigentlich will man auch so dieses Künstlerdasein von der Person halt bewahren und man will gar nicht unbedingt da so krass eintauchen. Ich muss aber sagen, dann so in dem Verlauf der Doku war das dann schon auch irgendwie so ganz sweet und süß zu sehen, wie so die Family halt ist und ne, irgendwie, ich finde auch so die eine Tochter von Jesus mega lustig, wie sie auch ihm immer Kontra gibt und immer irgendwie einen Spruch drückt oder so, ist mega unterhaltsam gewesen, so. Ja, fand's dann schon okay, das anzuschauen. Und ich glaube, so die Punkte, die man kritisieren kann, das sind dann auch die eben von der Presse aufgegriffen werden, wo wir dann später gleich noch drauf eingehen. Aber was war denn so dein erster Eindruck?
Ja, mir ging's ähnlich. Also es war wirklich, ich finde, man hat nach all den Jahren, wo man so Jesus Musik hört, die 187er und alles, so ein Gefühl im Kopf. Man hat das Gefühl, man kennt Jesus. Man hat den so nah bei sich irgendwie, weil man den so lange schon über die Stories verfolgt, über die Musikvideos, über die Monsterblogs, über alles Mögliche und sowas, ja. Und auf einmal schaut man diese Doku an und da ist ein schönes Neubauhaus und da drin ist Jesus und da sind mehrere Kinder und vor allem die älteste Tochter, die geht dann zu Jesus, den wir alle irgendwie so als den Kern-Asi der 187ern abgespeichert haben und sagt so, nein, Papa, so ist es gar nicht, guck doch mal, Mama hat gesagt das und das und sowas und du denkst so, hä, das passt gerade gar nicht in mein Bild, was ich von Jesus hatte rein, aber ich muss sagen, weil wir jetzt so ein paar Mal diesen Bushido-Vergleich gemacht haben und so, also so um es ganz klar zu sagen, so finde ich ist es nicht, also das ist, ja, also das geht dann sehr schnell auch davon weg und so und trotzdem finde ich aber, dass Jesus in einer gewissen Weise auch wie ein Bushido ist, so vom, er ist halt so dieser Assi, den man aber so in Deutschland kennt, als auch so, ne, so ein Teil von so der Popkultur im weiteren Sinne oder so, weißt du, so diese Art Figur, die ein Bushido ausfüllt, so in der Art passt auch so ein Jesus rein, immer in der Bild-Zeitung, immer dies, immer das, irgendwie jetzt wahrscheinlich durchzieht er gerade so diese Läuterung, also dass er so ein neuer Mensch wird und alles, ne? Also so irgendwie dann doch vergleichbar, aber ja, also ich fand es auch schön, so ein paar Hintergrundstories zu bekommen, zum Beispiel, wie die beiden sich kennengelernt haben, irgendwie. Es war auch witzig, weil anscheinend hat seine Frau hatte mit ihrer Familie so eine Feier in einem Restaurant in Hamburg und es hieß zum kleinen Zinken, was halt auch irgendwie viel zu geil ist, wenn man so Jesus anguckt. Und dann war er da eben irgendwie Kellner oder so und sie ist halt immer wieder so an die Bar, hat so gemeint, ey, soll ich noch einen Drink bringen, so zur Familie, und so haben die sich dann kennengelernt, dass man so diesen, ne, so einen Blick hinter die Szenen mal bekommt. Das war doch schön, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand auch dann wiederum auch heftig solche Momente, wo es dann darum geht, ey, Jesus muss in den Knast gehen, dass dann halt auch, dass man so einen Einblick bekommt, wie heftig das auch ist, wenn man als Kinder einen Vater hat, der in der Öffentlichkeit steht. Also, da war ja dann irgendwie so die Szene, dass so Jesus so sagt, so von wegen so, ey, ich muss das jetzt direkt meiner Tochter sagen, an dem Tag, wo ich es erfahren habe, durchs Gericht, das Urteil, weil ansonsten erfährt sie es morgen in der Schule von ihren Freunden. So, und dann wird sie da konfrontiert. Das fand ich irgendwie auch einen heftigen Moment, wenn man dann auch so checkt, was das auch, ja, teilweise halt auch für Schattenseiten einfach für die Kinder hat, wenn die Eltern berühmt sind und so krass in der Öffentlichkeit stehen und dann halt auch irgendwie, ja, wenn dann halt auch die Schlagzeilen die ganze Zeit regnen, wie bei einem Jesus zum Beispiel.
Ich fand's eh krass, irgendwie zu sehen. Also man kannte die Frau jetzt noch nicht so in dem Umfang, wie man sie jetzt in der Doku gesehen hat. Und also so wie ich das wahrgenommen habe, ist halt Jesus so, der hat halt auch diese Schattenseite. Der ist halt auch dieser wilde Typ, exzessiv, was weiß ich, warum der halt irgendwie in den Knast musste und alles, ja. Und auf der anderen Seite ist sie, finde ich, so weit davon entfernt. Ich finde, wenn sie so über die Dinge manchmal spricht, ja, dann merkt man, dass das so gar nicht ihre Welt ist. Also irgendwie erzählt sie so, ja, dann waren da, ich weiß nicht, sowas wie Waffen oder auch Drogen und solche Sachen und so schlimme Dinge. Und weißt du, so, wenn man so darauf hört, wie sie darüber spricht, ist es nicht so wie jemand, der sich damit auskennt oder auch zum Beispiel, ich glaube, sie geht auch viel reiten, hat dann auch dieses Hobby an ihre Kinder weitergeben und so. Das ist so eine komplett andere, also ich finde diesen Kontrast so krass, dass du dieses Neubauhaus in, warte, wo ist das, in Pinneberg hast und da ist so eine behütete Familie, gehen reiten, bla bla, haben so ein Rasenmäher-Ding, wo man rumfahren kann und sowas, ja. Und dann hast du so Jizzes, der halt so dauernd in den Knast geht, immer so in den Schlagzeilen ist. Und die sind so eine Familie, ist so voll wild, diesen Kontrast zu sehen irgendwie.
Ja, das ist auch Licht und Schatten, ja, auf jeden Fall. Aber klar, also ich meine, man hat ja auch das Gefühl, dass sie ihm halt total da auch diesen Grund gibt, überhaupt da sich rauszuziehen manchmal, ja, aus diesem ganzen exzessiven Feiern und so. Ich kann mich auch daran erinnern, Pascal Kerouch hat ja mal Jizzes interviewt, was ja auch insgesamt eine krasse Sache ist, ne? Dass jetzt so eine Doku erscheint von einem 187-Member ist schon einfach was Heftiges, weil 187 hat ja jahrelang keine Interviews gegeben. Also man wusste relativ wenig von denen, halt nur von Content, den die selber produzieren. So, ne? Es gab ja schon irgendwie deren Dokus, die dann bei Palm aus Plastik oder so mal mit reingebracht haben oder irgendwie da Einblicke mit dabei hatten. Aber ansonsten haben die ja so sich selten geöffnet, wenn es darum ging, fremde Interviews zu geben. Auf jeden Fall kann ich mich dran erinnern, letztes Jahr hat Pascal Kerouch Jizzes interviewt und da fand ich schon spannend auch zu hören, weil da schon auch rüberkam, und zwar auch auf eine ehrliche Art und Weise, dass Jizzes schon ein Familienmensch ist. Also egal, wie viel der sich so mit diesem so, ey, ich geh feiern und vielleicht auch manchmal ein bisschen egoistisch ist auf dieses ganze ne, dass er so an sich selbst denkt, ist er trotzdem ein Familienmensch und hat halt gesagt so, ey, ich vermisse halt einfach auch meine Family, wenn ich mal so 5 Tage unterwegs bin und ich habe gar keinen Bock, so lange irgendwo auf einer Reise zu sein, um ein Musikvideo zu drehen, sondern ich will halt, dass meine Kinder oder meine Frau das halt auch alles miterleben.
Ja, ich meine, das kann man ja auch, irgendwie kann man, finde ich, diese Person, Jizzes, so, ja, wie ich gesagt habe, man hat das Gefühl, man kennt diese Person, die es so genießt, mit der Familie zu sein, die auch wahrscheinlich sehr stolz darauf ist, das aufgebaut zu haben, dieses Haus, diese Familie, 3 Kinder, die irgendwie alle smart sind, in die Schule gehen, whatever und so, aber gleichzeitig eben noch diesen Teufel auf der anderen Schulter hat, so, dass irgendwie man es auch nicht ganz rausschafft, wenn die Jungs sagen, komm, wir gehen feiern und whatever, so, ja, ja. Also, und was ich auch in dem Zusammenhang noch spannend fand, irgendwie war auch eine Aussage von Natasha, von der ich ja gerade erzählt habe, die eben so Geschäftsführerin bei Warner Chappell irgendwie ist und so. Und sie hatte das eben auch so gesagt, das fand ich irgendwie ein ganz spannender Gedanke, dass es viele Straßenrapper gibt, die das folgende Problem haben, also die kommen so von der Straße und dann werden sie berühmt. Und dann haben sie so ihr erstes Album und der Content ist klar, so das, ne, die Aussage ist klar, so, ich bin von der Straße, so, ja, also das perfekte erste Album, Durchbruch kommt. Dann ist irgendwie so, 2. Album, man kann so sagen, ey, ich hab's jetzt geschafft, ne, jetzt esse ich nur noch, keine Ahnung, Rumpsteak und Kaviar und was weiß ich und sowas, ja. Aber danach ist dann häufig so dieses Dilemma, worüber rappst du jetzt? Weil man weiß, dass du vielleicht nicht mehr so kriminell bist, man weiß, dass du nicht, jetzt bist du nicht mehr von der Straße, dass du es geschafft hast, weiß man schon, ja. Und ich will so, ne, wir fallen jetzt einige Rapper ein, wo das irgendwie darauf zutrifft. Und bei Jizzes muss man halt ehrlicherweise sagen, so hat sich so ein bisschen formuliert, ja, dass halt diese dauernden Skandale und Knastaufenthalte eben auch dafür gesorgt haben, dass Jizzes so konstant erfolgreiche Musik machen kann, weil er immer noch darüber rappen kann, weil man immer noch weiß, er ist wirklich dieser Kriminelle, was weiß ich was, so, weißt du, also irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da passt dann manchmal nämlich auch gar nicht dieses Familiending so rein, was ja auch lange Jizzes, glaube ich, probiert hat, aus der Öffentlichkeit rauszuziehen, dass man das auch gar nicht so viel weiß, weil letztendlich kann man ja schon sagen, ey, Jizzes rappt irgendwie auf so, jetzt zuletzt auf dem Track mit Shoki auch so, ich fliege sie ein, bla bla bla, bezogen halt auf irgendeine Frau und so, weißt du, so von wegen, ja, für einen One-Night-Stand fliege ich sie jetzt ein und hier Backstage wird zerfetzt und alles mögliche, gibt es ja tausende von diesen Lines bei Jizzes, wo man ja sagen kann, okay, wenn man jetzt aber weiß, dass so durch die Doku ja auch weiß, dass Lisa und Jizzes irgendwann zu dem Zeitpunkt zusammengekommen sind, als noch gar keine Karriere bestand, dann so, ne, klar, irgendwie war die Beziehung auch immer so ein On-Off zwischen denen, aber dann, das ist ja irgendwie schon was Unreales dann quasi, wenn man solche Lines rappt, oder steht dafür, dass Jizzes halt die ganze Zeit fremd geht, so ungefähr, was halt auch nicht cool ist, so, ne? Also, so ja. diese Problematik hat man da, ja, aber das gibt's ja auch, würde ich sagen, häufiger. Also auch wenn man jetzt von einem Bushido noch Lines hört oder auch bei einem Shindy, ist ja auch irgendwann rausgekommen, hä, der Typ rappt über Papi Pap, hat aber irgendwie 2 Kinder und ist anscheinend irgendwie schon seit Jahren halt verheiratet, ohne dass man es mitbekommen hat. Ja. Aber positioniert sich noch als der größte Player so in seiner Musik.
Das ist halt dann immer dieses Ding, ne? So, solange man es halt schafft, die Kunstfigur aufrechtzuerhalten, ist es okay.
Ja.
Ne? Aber
ja. Aber ist auch ein bisschen das Ding, letzte Woche haben wir doch darüber geredet mit so Rick Ross als Gefängniswärter oder so und dass der sich aber als ja. der größte Drogenbaron inszeniert hat und dann hatte das aber trotzdem jetzt irgendwie keinen Einfluss auf die Art des Erfolgs und da war dann irgendwie so die Schlussfolgerung so von wegen, ey, solange du halt solange das Image an sich halt spannend ist und man es irgendwie gut abkaufen kann, dann ist es auch okay und man nimmt es dankend an. Und da muss ich auch irgendwie so bei Jizzes so ein bisschen dran denken. Ich habe mir mal so angeschaut, wie diese Doku jetzt bewertet wurde von IMDb. Die machen ja so, ne, das ist ja so Filmbewertung quasi, also wo auch das öffentlich Leute das halt so bewerten können. Und da wird schon eigentlich immer relativ kritisch vorgegangen. Und ich habe das mal vergleicht, weil wir haben ja zwei Amazon Prime-Dokus von anderen Rappern, wo man das so direkt vergleichen kann. Also Bushido war ja die erste große Amazon Prime-Doku. Der steht bei 6,4 von 10 Sternen auf 228 Bewertungen. Dann kam Apache, auch schon wieder 3 Jahre her einfach, dass diese Doku kam. Die steht bei 6,8 auf 507 Bewertungen. Und Jizzes steht jetzt aktuell bei 123 Bewertungen und hat 6,3 Sterne. Also tatsächlich nochmal ein bisschen schlechter als Bushido-Doku bewertet.
Ja.
Und
ja.
Ja, der Grund, warum wir überhaupt dieses Thema auch so aufgegriffen haben, war ein Artikel vom Stern, auf den wir gleich noch eingehen, die da echt sehr genau auf diese Doku das so ein bisschen analysiert haben und auch gesagt haben, was ihnen gefehlt hat und halt auch ganz klar die Kritik geäußert haben. Und der Stern war aber tatsächlich nicht das einzige Magazin oder die einzige Zeitung, die darüber berichtet hat und das kritisiert hat. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Ich habe was gefunden vom Spiegel. Da war die Headline Ghetto-Zeug schlecht zensiert. Der deutsche Gangster-Rapper Jizzes wird in einer neuen Doku gewürdigt. Ist das fantastisch inszeniert oder die Glorifizierung eines notorischen Straftäters? Headline ist schon sehr raffiniert gewählt. Ich habe ja gerade gesagt, Ghetto-Zeug schlecht zensiert. Das bezieht sich auf den Namen von Jizzes. Jizzes steht ja für alle, die es nicht wussten, für Ghetto-Zeug unzensiert. Deswegen hat der Spiegel daraus Ghetto-Zeug schlecht zensiert gemacht. Und die Süddeutsche Zeitung hat gepostet zwischen Rehabilitierungs-PR, Familienvater-Dasein und Abgrund. Die Amazon Prime-Doku über den Rapper Jizzes ist spannend, verstörend und fantastisch inszeniert. Und der Stern, der eben hauptsächlich sehr viel kritisiert hat, hat geschrieben, hab doch Mitleid mit Jizzes, dem Frauenschläger, akte Jizzes, wie der Frauenschläger zum tragischen Helden verklärt wird. Und in der Kritik vom Stern geht es zum einen darum, dass Jizzes eben so als diese lustige Person dargestellt wird. Da wird dann zum Beispiel auch ein Satz von Pascal Kerouche aus der Doku zitiert. Pascal hatte da gesagt, auf der einen Seite kommt Jizzes voll lustig rüber im Internet, auf der anderen Seite gibt es die ganzen Skandale, die ihm angehängt werden. Und ja, gerade dieses, die ihm angehängt werden, kam irgendwie in diesem Wortlaut so ein bisschen komisch rüber, weil das ja teilweise einfach auch Skandale sind, die ihm nicht angehängt werden, sondern die einfach von Jizzes verursacht werden. Und genau, Kritik vom Stern ist eben, ja, dass Jizzes so als so einen, ja, als so eine Person dargestellt wird, mit der man Mitleid haben müsste und die irgendwie Opfer ist von seinem Aufwachsen und auch irgendwie Opfer ein bisschen vom Vaterstaat, der ihm jetzt Strafen auferlegt. Und dass da eben auch vieles nicht aufgegriffen wird in der Doku. Du sprichst ja auch gleich noch ein bisschen über die ganzen Straftaten, die es gibt, aber eben auch ein Skandal, der vor ein paar Jahren aufkam, der sich auf Jizzes und seine Frau Lisa bezieht und dass diese Geschichte eben überhaupt nicht in dieser Doku vorkommt.
Ja, genau. Also das Ganze hat sich 2019 zugetragen und zwar war es so, dass seine Frau Lisa, die damals eben noch seine Freundin war, sie hat ja auch einen eigenen Instagram-Account, Lisa Erdbeer, worüber sie ja damals eigentlich gar nicht so häufig gepostet hatte und vor allem auch eigentlich nur sehr, sehr selten über ihre Beziehung mit Jizzes, dann an einem Tag eine sehr lange Storyline gepostet hatte. Und laut den Angaben von Lisa war es eben so, oder ihre Vorwürfe gegen Jizzes waren eben, dass sie gesagt haben, ja, die sind zwar schon so seit 10 Jahren zusammen, aber Jizzes sei irgendwie kein guter Vater, er würde sich kaum um die Tochter kümmern, er helfe zu Hause nicht mit Und der Punkt, wo das Ganze fast dann zum Überlauf gekommen ist, war, als Jesus dann angeblich einmal nach Hause kam vom Feiern und dann mit YouTube eingeschlafen ist und sein Handy war noch ungesperrt und dann konnte Lisa eben in sein WhatsApp reingehen und hat dann da verschiedene Verläufe mit anderen Frauen gesehen, wo unter anderem ja sehr eindeutige Chats waren, so ne, die darauf hindeuten, dass Jesus eben fremdgegangen sei. So hat Lisa das eben dargestellt. Sie hat dann auch Bilder in ihre Story gepostet, wo die Frauen zwar zensiert waren, aber wo man eben gesehen hat, was da in diesem Chatverlauf hin und her geschickt wurde. Auch so, wenn man in WhatsApp auf so Medien und Dings geht, wo man dann so alle Bilder sieht und so, das hatte sie zu dem Zeitpunkt auch geteilt. Und die Aussage, die hier vor allem auch der Stern und viele andere Medien aufgegriffen haben, ist, dass Lisa in dieser Storyline dann eben auch gepostet hatte, dass, also sie war anscheinend zu dem Zeitpunkt irgendwie im Krankenhaus und hatte die Geburt der zweiten Tochter, während eben diese vermeintlichen Fremdgehaktionen da stattgefunden haben. Und das hatte sie dann herausgefunden und dann hatte sie ihn damit konfrontiert. Und laut der Aussage von Lisa hätte er sie dann eher geknallt und sie an den Haaren durchs Haus geschleift. Und danach in den folgenden Stories hatte sie auch noch Bilder gepostet, wo man sieht, dass irgendwie ihr Oberteil so zerrissen ist und so ein Haargummi, wo ganz viele Haare dranhängen. Und ja, so, ich glaube, jetzt kann man mal aus diesem Modus so ein bisschen rausgehen, wo man so jedes Wort so aufpassen muss. Aber das ist das, worum es geht und warum wir und eben auch die Leute vom Stern irgendwie sagen so, ey, okay, wenn ihr jetzt schon so eine Doku macht, wo die ganze Familie zu sehen ist, wo man auch die Person Jesus mal ein bisschen kritisch hinterfragt und man das Ganze beleuchten will, warum geht ihr nicht darauf ein? Was ist damals passiert? Also das ist ja irgendwie schon was Großes. Das war dann auch so, um die Geschichte vielleicht noch abzuschließen, dass dann auch zum Beispiel Bones darauf reagiert hatte. Also Bones hatte dann irgendwie auch so ein irgendwie in seinem Abfluss so Haare fotografiert und das dann so dargestellt wie Beweise, ne, und hat dann quasi ihre Aussagen so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das war so die gesamte Geschichte, was damals passiert ist. Ja, und natürlich finde ich, ist ja irgendwie legitim zu sagen, hey, so, wenn ihr jetzt eine Doku macht, wo man Jesus als so geläuterten Mann darstellt, als irgendwie, hey, der hat's jetzt voll gerafft und so, was ist damit? Was ist mit diesem Thema? Wie steht der jetzt dazu? Wie steht sie jetzt dazu? Wie habt ihr das gelöst und alles?
Ja, ich denke halt, das ist klar, dass man das privat lassen will. Also so, ne, so, weil entweder ist ja klar, dass Lisa damals irgendeinen Schmarrn gepostet hat oder all die Anschuldigungen über Jesus stimmen. Ist ja auch erwartbar, dass wenn man so eine Doku dreht, ne, also aus Sicht des Produktionsteams, wenn das Management damals halt mit aller Kraft probiert hat, Berichte darüber zu unterbinden, dass das dann in der Doku nicht aufgegriffen werden darf oder kann. Und ich denke auch, dass das die Voraussetzung war, dass diese Doku gedreht wird. Und es ist ja auch eine gemeinsame Doku, also wo die Familie von Jesus die ganze Zeit begleitet wird und wo Jesus die ganze Zeit bei Interviews ist und allem drum und dran. Das heißt, das passt halt auch einfach gar nicht so zusammen. Also, ne, so das. Ich finde so Dokus halt immer richtig schwierig. Ich glaube, richtig spannend sind Dokus, wenn die Person nicht involviert ist, sondern wenn man das halt von außen über das Leben berichtet und dann eben auch alle Facetten, also auch das Negative und das Positive mit einbringen kann. Weil ehrlicherweise auch diese Familieneinblicke, das ist zwar ganz cool und süß, aber das ist ja auch nicht das, was wir wirklich wollen. So, das interessiert ja am Ende auch nicht so krass, so wie jetzt da das so, wie die im Wohnzimmer spielen und so weiter. Das ist ja nicht das, was eigentlich die Öffentlichkeit so krass interessiert. Deswegen ist natürlich so eine Doku immer ein Stück weit eine Inszenierung.
Ja, also 100%. So in der Art waren ja auch irgendwie dann die Bushido-Doku und die Apache-Doku irgendwie auch aufgebaut. Das ist ja am Ende, also damit der Künstler selber mitmacht, muss es ja irgendwie einen positiven Effekt haben oder irgendwie ihn in ein positives Licht rücken und so. Und so war das ja auch. Sie haben ja auch teilweise so ein paar seiner Straftaten irgendwie auch wirklich beleuchtet. Der hat sich dazu geäußert. Zum Beispiel gab es diese eine Situation, wo Jesus beim Splash 2018 einer 19-jährigen Festivalbesucherin so leicht mit der Hand auf die linke Gesäßhälfte gehauen hatte. Und darüber haben sie zum Beispiel auch gesprochen, irgendwie, wo Jesus sich dann auch ganz klar dazu geäußert, gesagt hat, das war wirklich falsch, das war ein Fehler, das hat er auch umfangreich dann bezahlt und so weiter. Ne? Also auf manche Sachen sind sie ja eingegangen, auf andere sind sie irgendwie nur sehr wenig eingegangen und ich hatte ja im Intro schon gesagt, wir geben euch mal einen kurzen Überblick, was ist denn überhaupt bei Jizzes alles so gab, das ist nur einmal kurz, damit man es durchgegangen ist, und dann am Ende sind wir nämlich, wo er jetzt gerade steht von diesen ganzen Gerichtsverfahren und so weiter. Also 2010 war von dem, was ich so gesehen habe, so das erste, worüber man ein bisschen mehr weiß. Und zwar gab es da so einen Handyladenüberfall in Hamburg, und zu diesem Zeitpunkt war er aber bereits schon mehrfach vorbestraft. Also er hatte als Jugendlicher schon um die 13 Vorstrafen gesammelt, und deswegen wurde er da im Rahmen von diesem Handyladenüberfall dann zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Dann Sprung nach vorne, 2017, Körperverletzung im Getränkemarkt. Jizzes schlug einen Mitarbeiter eines Getränkemarktes. Dann ist er nicht zu einem Gerichtstermin erschienen und er hat dann 4 Monate auf Bewährung bekommen. Diese Bewährung wurde dann aber später widerrufen, was zu seinen späteren Problemen beitrug. Dann war nämlich 2018 diese sexuelle Belästigung auf dem Splash-Festival. Da hat er unter anderem auch so dann Splash-Verbot bekommen. Es gab dann so diese ganz große MeToo-Diskussion im Deutschrap. Und dann war 2018 bis 2020, das war so die große Anklageserie, wo super viele Sachen reingefallen sind. Zum Beispiel war sowas wie, der hat an Silvester, hat er so eine Instagram-Story gepostet, wo er mit so einer Schreckschusswaffe in die Luft schießt. Aber irgendwie war ihm das aufgrund der Sachen, die davor vorgefallen waren, verboten, so eine Waffe zu haben. Und dann hat man das halt irgendwie da in der Story gesehen. Es gab dann auch eine Hausdurchsuchung. Und bei dieser Hausdurchsuchung fanden dann die Polizisten 17 Gramm Marihuana, 2,5 Gramm Crystal Meth, Schreckschusspistole, Schalldämpfer, 27 Patronen, Teleskop, Schlagstock, illegale Feuerwerkskörper und. Und dann gab es noch 2020 diese Geschichte, du erinnerst dich vielleicht daran, ich glaube, wir haben da auch mal drüber gesprochen, wo Jizzes im Suff probiert hat, eine Sauerstoffflasche aus einem Rettungswagen zu klauen.
Ja, ja, ja.
Das kam dann auch noch dazu. Dann war noch eine Sache, wo er dann da war eine 19-jährige andere Frau, also nicht die vom Splash Festival, die auf der Reeperbahn so ein Selfie mit ihm wollte, und er hat ihr dann aber irgendwie ins Gesicht geschlagen und so. Das ging auch relativ viral. Diese Sache wurde später zurückgezogen. Also die hat dann gegen 500 Euro Schmerzensgeld und lebenslange Gästeliste bei allen Jizzes-Konzerten ihre Anzeige zurückgezogen. Also auch irgendwie crazy. Ich meine, am Ende ja klar, sie war ja wahrscheinlich Fan, sonst hätte sie ihn nach Foto gefragt, aber trotzdem irgendwie viel zu arg. Und jetzt, also das war diese eine Sache irgendwie, ne? Also das war so, er wurde verurteilt zu den ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, zu 18 Monaten Haft und 510.000 Euro Geldstrafe. Und das war ziemlich heftig, das wird auch in der Doku besprochen, weil normalerweise ist es so entweder oder. Also man geht in Haft und man hat diese Geldstrafe. Und das Krasse war eben, dass es bei Jizzes beides war, ja. Und es wurde dann aber auch so ein bisschen damit argumentiert, von wegen, dass er halt irgendwie davon profitiert. Also durch diese Kriminaltaten steigt eben sein Image als Rapper. Er verkauft wiederum Musik und tralala. Und deswegen muss es ihn eben sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe sein, um es ihm wirklich, ne, dass er es wirklich versteht sozusagen. Und sie sind dann in Berufung gegangen, haben gesagt, ey, 8 Monate und 2 Wochen Haft plus 414.000 Euro Geldstrafe. Das wurde dann aber vom Oberlandesgericht Hamburg abgelehnt und das Urteil war dann rechtskräftig und er musste dann eben im Januar 2023 die Haftstrafe antreten. Und jetzt, ne, ist er ja wieder draußen sozusagen, aber er wurde ja jetzt schon wieder 2025 im Drogenbesitz, das war ja diese Geschichte in Hamburg da, wo er irgendwie was dabei hatte und so, wo das Verfahren aktuell noch läuft und man jetzt nicht genau weiß, was passiert, weil eigentlich hat er ja seine Bewährungsauflagen jetzt gebrochen oder so. Also ja, also ist nicht gut zumindest.
Ja, genau. Also es gibt jetzt einfach eine neue Anklage gegen Jizzes wegen dieser Sache, die da eben jetzt im März passiert ist auf der Reeperbahn, wo er irgendwie Beamten halt verbal angegangen ist und halt irgendein Pulver bei ihm gefunden wurde.
Ja.
Und was halt auch nochmal dieses Ganze so widerspiegelt, wie nah Licht und Schatten ja bei Jizzes so zusammen sind. Weil man kriegt schon den Eindruck, und das kaufe ich ihm auch ab, durch diese, wie es auch in der Doku sagt, dass ihn jetzt so diese letzte Knastzeit schon auch nochmal geprägt hat, dahingehend so, ey, so man sieht seine Kinder nicht mehr, man merkt schon, dass die Gesprächsthemen dann ausgehen bei jedem Besuch, man verpasst einfach draußen was und er hat da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Aber halt so, ne, sagt er auch, ey, Freundeskreis wechseln, wie will man das machen? So, ne, das sind ja seine Jungs, die für ihn da sind. Und natürlich wechselt er jetzt nicht seinen Freundeskreis. So, das ist halt so wie Familie für ihn. Und wie schafft man es dann raus aus diesen Kreisen? Und ich schätze Jizzes halt als so jemanden ein, der so, ne, es gibt so Leute, die können sich dann trotzdem irgendwie so raffen mit Family und allem drum und dran. Aber Jesus ist, glaube ich, auch so einer, der hat so Bock auf diese Feierei, dass der halt schon einfach von Grund auf da so am Start ist, wenn halt irgendwie so, ja, okay, jetzt steht wieder Tour an oder jetzt stehen irgendwie die Abschlusskonzerte an, Weihnachten mit Bones und so. Der hat dann halt auch einfach Bock durchzudrehen und ein bisschen was zu machen so. Und seine Frau sagt ja auch, ey, die größte Sorge, die sie hat, ist, dass Jesus irgendwann nicht mehr aufwacht, mal nach so einer Feiernacht.
Das fand ich auch krass. Also ich muss sagen, als ich das dann gelesen habe, irgendwie von wegen, dass bei ihm irgendwie so Crystal Meth gefunden wurde, das ist ja irgendwie komplett crazy. Ja, okay, aber ich meine, gut, muss man natürlich, also man muss ja einfach dazu sagen, es wurde halt bei ihm gefunden. Ob er es jetzt nimmt, weiß man nicht. Ja, ja. Aber trotzdem, das fand ich auch krass, was die Frau da gesagt hat, weil natürlich sagen sie der Doku, ja, die Feierei ist das Problem und man weiß, dass Jesus gerne feiern geht, aber man weiß jetzt nicht so 100%, was konsumiert der jetzt dabei, welche Art von Drogen. Und wenn man jetzt hört, okay, da wurde irgendwie Crystal bei ihm gefunden, und dann waren eben so verschiedene Aussagen, irgendwie zum Beispiel das, wo er gesagt hat, ja, irgendwie, ne, die Feierei ist das große Problem. Wenn ich anfange zu feiern, höre ich nicht auf, und bei mir kam es schon vor, dass ich so 3 Konzerte ohne Schlaf gespielt habe. Was sich natürlich erstmal so krass anhört, so 3 Konzerte ohne Schlaf, weil wenn du dir überlegst, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so in diesem Topic drin, aber so, welche Drogen braucht es denn, dass man 3 Konzerte ohne Schlaf spielen kann, ja? Geht sowas mit irgendwie so gängigen Drogen, keine Ahnung, ja? Und auch so zum Beispiel Pascal hatte auch eine Aussage, wo er gesagt hat, ja, dieser extreme Konsum hinterlässt halt seine Spuren. Finde ich, kann man auch so ein bisschen hellhörig werden, was hat es damit zu tun, und genau, was du gerade gesagt hast, das mit Lisa fand ich dann irgendwie das Krasseste, dass sie eben sagt, dass sie Angst hat, dass Jesus vom Feiern kommt, sich schlafen legt und nicht mehr aufwacht. Also das gibt einem ja so ein bisschen so ein Gefühl, wie heftig, also auch wenn sie nicht aussprechen, was da wirklich abgeht, gibt einem das ja irgendwie ein Gefühl, was da in Wirklichkeit konsumiert werden könnte. Das fand ich schon krass.
Ja, vor allem, weil sie ja auch gesagt hat in der Doku, und das ist ja drin, so, wo sie sagt, so, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann. Und dann hat sie sich so eine Antwort überlegt dafür. Und das war dann das, was wir jetzt wiedergegeben haben. Wer weiß, was sie jetzt sagen würde, wenn die Kameras aus sind dazu, so, ne? Also, und ich meine, man kriegt das ja auch mit, so. Und das ist auch wieder dieses Licht- und Schatten-Ding. Ich hatte das vorhin erwähnt, ne? Weihnachten-Konzerte, irgendwie Tochter auf die Bühne geholt, Geburtstagsständchen gesungen für die Tochter, ihren Traum, ihren Wunsch erfüllt, alles super sweet und so weiter. Aber diese Weihnachten-Konzerte, das sind auch 2 Konzerte hintereinander gewesen. Und man weiß, dass Jesus danach dann auf dem Montana Black Event war, wo Videos aufgetaucht sind, wo man so das Gefühl hatte, okay, Jesus ist da nicht ganz nüchtern, und wo, glaube ich, auch dann ein eigener Vlog auch online kam, irgendwie mit Christian Eckerlin, wo das alles so ein bisschen begleitet war und wo man sich dann irgendwie auch 1 und 1 zusammenzählen konnte, dass da wahrscheinlich so diese Zeit halt auch war, wo dann so, okay, Konzert gespielt, jetzt richtig durchdrehen, man hat Tour hinter sich, man hat diese Konzerte hinter sich und dann irgendwie noch ein bisschen mit sehr wenig Schlaf auf so ein Event gehen, da vorbeischauen, und man sieht halt an den Augen einfach, dass das jetzt nicht der ausgeschlafene Jesus ist, der da aufgekreuzt ist. So.
Ja.
Da ist ja auch zum Beispiel dann eine, obwohl, nee, das war bei einem Tour-Gig, das war in Saarbrügge, das hat Jesus auch so gesagt, das ist so die letzte Szene von der Doku, und es hört dann tatsächlich auch ein bisschen abrupt auf, also man sieht so Ronnie Bold, man sieht Pascal und Jesus eben, und die diskutieren so ein bisschen so, ey, was war mit der Crowd los, Maxwell war irgendwie Vorgruppe und da war irgendwie wenig Stimmung, und die sagen so, ey, hier, keine Ahnung, wir hatten schon das Gefühl, da kommt gar keine Stimmung auf, und Jesus meint dann auch so, ja, als ich dann auch rauskam, war das irgendwie auch am Anfang noch tot und so, und ich hatte schon so dieses Gefühl, dass Jesus sich so ein bisschen unangenehm fühlt, gerade in der Situation, er sitzt so auf der Couch und irgendwie will er dann so anfangen, was zu erzählen, so mit so, eben kam einer zu mir, und dann schaut er so in die Kamera und sagt so, haben wir das jetzt langsam hier, euren Schrott hier, und damit hört so die Doku auf, und die Kamera schwenkt halt in dem Moment so weg, weil ich stelle mir das halt auch sehr krass vor, ne, also wir sehen da ja am Ende irgendwie so 1,5 Stunden von der Doku, aber die haben den über mehrere Monate begleitet. Wer weiß, was da alles für Szenen dabei sind, die es halt nicht reingeschafft haben.
Ja, Ja, ich finde aber diese letzte Szene so schon sehr passend, weil sie dann nochmal zeigt, klar, nach diesem ganzen so, ja, Jesus, ne, hier Familienvater, Eigenheimbesitzer, tralala und sowas, wie er so nach der Tour ist. Und dann, ich weiß nicht, ob er Schrott sagt, ich habe irgendwie Shot gehört, also sowas wie so euren Videoshot oder so, aber keine Ahnung, kann auch falsch liegen. Aber so, dass er dann diese Ansage macht mit so, habt ihr es jetzt bald, ne, so von wegen so, jetzt reicht's auch, jetzt bin ich wieder, ja, Jesus, genau, genau, und nicht mehr Jonas hier, der euch hier Privatleben zeigt, sondern so, verpisst euch, Tour ist gerade rum, weißt du, oder Auftritt ist gerade rum, so, und das war dann doch irgendwie so ganz passend, dieses Gesicht noch oder diese Facette noch einmal in der Doku zu sehen. Die sieht man ja nur da, ehrlicherweise.
Ja, weil das ja auch der Jesus ist, der halt auch genervt ist, wenn auf der Reeperbahn nach einem Bild gefragt wird, mhm, und so. Und da muss man ja auch sagen, irgendwo kann man das ja auch verstehen. Es gibt ja auch einfach ultra freche, abartige Fans, die vielleicht auch gar keine Fans sind, die hinkommen, die einfach ihr TikTok wollen, Handy ins Gesicht halten. Also es ist jetzt nicht so, als müsste man sagen so, oh, die Stars, die haben da das beste Leben oder so, ne? Das ist schon anstrengend einfach, aber klar muss man sich auch unter Kontrolle haben und irgendwie eine Frau zu schlagen oder so, geht halt mehr als drüber, dann sagst du halt so, ich habe keinen Bock auf ein Foto, aber halt so über zu reagieren, ist halt einfach ultra, ultra gefährlich. Deswegen, also da ist schon viel zusammengekommen einfach bei Jesus so über die Jahre.
Deswegen, also ich finde eigentlich, ist es schön, dass man mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material bekommt, so ein bisschen Kontext auch zu der Person Jesus und auch zu der Person hinter Jesus irgendwie. Trotzdem natürlich, die Frage ist noch offen, ob sich zu den ganzen Vorwürfen mal wirklich in Gänze geäußert wird. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber man weiß es auch nicht, weil man weiß jetzt nicht, wie es weitergehen wird. Also irgendwie hat Jesus ja gerade so diese Bahn eingeschlagen, immer mehr auch so privat sich zu Dingen zu äußern, sei es der Podcast mit Christian Eckerlin, sei es jetzt diese Doku, wer weiß, was noch alles kommt. Vielleicht kommt bald doch irgendwie wie bei Bushido und Anna-Maria im Bett der Podcast oder so, vielleicht auch sowas von den beiden. Und dann werden ja so Themen dann doch irgendwann mal angesprochen. Also man weiß es nicht. Ja. Unser Job war jetzt einfach, euch mal so ein bisschen da mitzunehmen. Worum ging es in der Doku? Was waren so die spannenden neuen Insights, die da herauskamen? Dann natürlich diese Kritik daran, was war da eigentlich vorgefallen, und jetzt auch nochmal so ein bisschen darauf zu achten, was gab es denn so eigentlich, was hat er eigentlich sonst alles so gemacht, irgendwie, dass man mal einen Überblick hat. Ich hoffe, wir haben unseren Job hier erfüllt. Ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame Folge, und ich würde sagen, dass wir uns nächste Woche Montag wieder hören.
Yes, bis nächste Woche Montag. Denkt dran, hier den Podcast zu abonnieren. Auch gerne 5-Sterne-Bewertung dalassen, da freuen wir uns immer riesig drüber. Und schaut natürlich auch auf Instagram vorbei, deutschrap_plus. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.